Horchend ins Geschrei der Dohlen, Einführung in die Dichtung Franz Kafkas, so der Titel der heutigen Veranstaltung. Ich freue mich sehr, dass wir dafür zwei Dozenten gewinnen konnten, die schon bei der letzten Sommeruni mit dabei waren, die jeder auf seinem Gebiet in Forschung und Lehre aktiv sind und eigentlich aus dem kulturellen Leben der Stadt schon gar nicht mehr wegzudenken sind. Ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Wiebrecht Ries. Und ich begrüße sehr herzlich Herrn Professor Dr. Hinak Emrich. Jetzt lassen Sie mich kurz noch ein paar wichtige Eckdaten der Vita der beiden nennen. Die reichhaltige Vita darzustellen, das würde den Rahmen bei weitem sprengen. Herr Professor Ries studierte Philosophie und Germanistik in Basel, Tübingen und Heidelberg. Er ist seit 1978 Professor für Philosophie hier an der Leibniz-Universität und seine Forschungsschwerpunkte sind in der Geschichte der Philosophie, insbesondere Antike, hier ist Platon eins der besonderen Gebiete, und darüber hinaus Ästhetik der Moderne, Kafka für die heutige Veranstaltung und Nietzsche gehören auch dazu zu ihren Spezialgebieten. Herr Professor Emrich studierte Medizin an der FU Berlin und arbeitete als Arzt in den Bereichen Psychiatrie und Neurologie. Er hat an der Medizinischen Hochschule sich lange mit der Schizophrenieforschung beschäftigt, hat dann 1999 noch in Philosophie promoviert und wird aus seinem Blickwinkel auch das heutige Thema mit beleuchten. Bei dem Veranstaltungstitel Horchend ins Geschrei der Dohlen haben Sie sich vielleicht auch gefragt, was hat das genau mit Kafka zu tun, wie hängt das zusammen? Habe ich mich auch gefragt. Ich habe auch inzwischen eine erste Erklärung gefunden, die verrate ich jetzt aber nicht, weil ich bin sicher, dass Herr Professor Ries und Herr Professor Emrich Ihnen nicht nur eine Erklärung für den Titel geben werden, sondern auch einen Zugang zu dem faszinierenden Werk von Franz Kafka. Ich wünsche Ihnen nun also spannende Einsichten in das Werk von Franz Kafka und wünsche Ihnen für heute eine gelingende Unterhaltung. Vielen Dank.
Damit darf ich das Wort sehen. Ich will mal sehen, ob es geht. Ja, ich glaube, es geht, meine Damen und Herren. Herr Bertram hat das ja schon angesprochen, horchend ins Geschrei der Dohlen. Wie kommt es zu diesem Titel? Es ist eine Tagebuchaufzeichnung von Franz Kafka und man muss wissen, dass er ja mit der Sprache spielt. Er ist ja sozusagen in Prag geboren, ich komme darauf zurück, und im tschechisch-deutschsprachigen Bereich groß geworden und hatte ja in ein kleines Familienwappen und diesem Familienwappen war die Dohle. Und die Dohle heißt auf Tschechisch Kafka. Und deswegen kommt dieser Ausdruck horchend ins Geschrei der Dohlen. Und wir wollen gemeinsam miteinander heute in dieses Geschrei der Dohlen hineinhorchen. Wenn ich Ihnen kurz etwas zu unserem Programm sagen darf. Ich werde beginnen, indem ich Ihnen sehr knapp, ich habe daran sehr lange gearbeitet, ne? Das ist natürlich ein ganzes Leben in 7 Seiten, das wagt man ja da. Ich versuche es trotzdem in eine ganz knappe Zusammenfassung seiner Biografie und seiner allerwichtigsten Werke zu geben. Dann wird Herr Professor Emrich 2 Dinge im vortragen. Einmal eine Einführung in die Erlebniswelt Kafkas. Sie müssen wissen, dass jeder große Dichter eine ganz eigene Welt des Erlebens hat, die er in seiner Dichtung darstellt. Man kann nicht unbedingt jedes Dichterwerk und Dichterleben gleichsetzen, sondern es gibt gravierende Unterschiede. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man in diese Erlebniswelt hineinkommt bei Kafka. Und dann wird Herr Professor Emrich etwas vortragen zu einer lebenslangen Freundschaft mit einem Buch. Das gibt es ja. Die großen Bücher, meine Damen und Herren, angefangen vom Gilgamesch-Epos bis hin zu James Joyce Ulysses oder Proust Kafka, die liest man ja nicht einmal, die liest man ein ganzes Leben lang. Man liest sie immer wieder und man liest sie in verschiedenen Lebensstadien immer in ganz verschiedener Weise. Und Herr Professor Ehrlich hat, wie, genau wie ich auch, ein Lebensbuch und das Lebensbuch heißt Der Prozess. Und allein schon semantisch gesehen ist der Prozess mehrdeutig. Es ist der Lebensprozess, es ist ein juristischer Prozess, es ist ein Krankheitsprozess und so weiter und so fort. Also eine lebenslange Freundschaft in einem Buch, dazu wird er uns etwas vortragen. Dann, worauf ich mich sehr freue, werden wir bestimmte Filmausschnitte zu den Romanen von Franz Kafka sehen. Ich bin sehr gespannt, auch selber darauf, die noch einmal zu erleben. Und wenn dann Zeit bleibt, dann werden wir beide noch einen bestimmten Dialog führen miteinander über Kafka, denn wir sind ja in einem Dauergespräch seit einigen Jahren miteinander im Rahmen einer Philosophie des Unsagbaren. Nun, meine Damen und Herren, zur ganz knappen Einführung in sein Werk. Ich möchte Ihnen noch einmal, also alle diejenigen, die es nicht schon haben, möchte ich Ihnen die klassische Standardbiografie bei Rowohlt empfehlen, von dem jetzt schon 80-jährigen Berliner Verleger Klaus Wagenbach, der sich ironisch als die älteste Kafka-Tante bezeichnet, immer mit seinen roten Socken, er hat ja den Wagenbach-Verlag gegründet. Darauf darf ich Sie hinweisen, diejenigen, die sich intensiver mit ihm beschäftigen, es gibt eine wunderbare Lebensleistung von einem Mann, der übrigens nicht aus der kommt nicht aus dem Universitätsbereich. Der kommt seltsamerweise aus dem Wirtschaftsbereich. Und dieser Mann heißt Rainer Stach. Und Rainer Stach hat eine riesen Biografie geschrieben. Jetzt ist gerade der dritte Band rausgekommen, zwei Bände, der erste Band, Jahre der Entscheidung und Jahre der Erkenntnis. Beide Bände sind auch als Taschenbuchband bei Fischer erhältlich. Nur so weit zum Hinweis. Es genügt aber für Sie, also es genügt wirklich, wenn Sie sich die Klaus-Wagenbach-Biografie besorgen, bei Rowohlt. Franz Kafka wurde am 3. Juli 1883 in Prag geboren. Seine Eltern Hermann und Julie Kafka betrieben dort ein kleines Geschäft mit Haushaltswaren. Wie der im November 1919 geschriebene, nie abgeschickte Brief an den Vater ausführt, fühlte sich Kafka als Kind von der massigen Körperlichkeit des Vaters, der ja damals, das war ja ganz üblich, eine Patriarchrolle ausgefüllt hat. Alles sprang auf sein Kommando hin. Ja, fühlte er sich von dieser körperlichen Präsenz des Vaters wie erdrückt. Das in diesem Brief aus psychoanalytischer Sicht formulierte klassische ödipale Verhältnis bleibt dann ein konstantes literarisches Motiv von Kafkas erster Meistererzählung, das Urteil, bis zu seinem letzten Romanfragment, das Schloss. Von 1901 bis 1906 studierte er Jura an der Deutschen Universität in Prag. Abschluss des Studiums ist die Promotion zum Doktor Jura. Ab 1908 arbeitete er bis zu seiner Pensionierung 1922 als Jurist in der Arbeiterunfallversicherungsanstalt für das Königreich Böhmen in Prag. Im Rahmen seiner Tätigkeit besuchte er Fabriken und begutachtete ihre Unfallschutzvorkehrungen. Und in seiner Freizeit schrieb er meistens nachts Prosaskizzen und kleine Erzählungen, erstmals 1908 in der von Franz Blei herausgegebenen Zeitschrift Hyperion publiziert. Am 13. August 1912 lernte er die 24-jährige Felice Bauer in der Wohnung seines Freundes Max Brod kennen. Und diese Begegnung hält er im Tagebuch fest. Und meine Damen und Herren, diese Bemerkung im Tagebuch verheißt für diese Beziehung nichts Gutes. Denn wenn ich Ihnen das jetzt vortragen werde, dann werden Sie sagen, so etwas schreibt kein Mann, der eine Frau sieht und sich in sie verliebt. Dann will ich Ihnen die Stelle vortragen. Fand mich sofort mit ihr ab. Knochiges, leeres Gesicht, das seine Leere offen trug, fast zerbrochene Nase, blondes, etwas steifes, reizloses Haar, starkes Kinn. Während ich mich setzte, sah ich sie zum ersten Mal genauer an. Als ich saß, hatte ich schon ein unerschütterliches Urteil. Aus dieser Begegnung entwickelt sich dann ein für beide Seiten quälendes Beziehungsdrama. Sein literarisches Dokument sind Kafkas Briefe an Felice, zu denen Professor Imrich Ihnen dann noch etwas erzählen wird. In der Nacht vom 22. auf den 23. September 1912 entsteht die Erzählung Das Urteil. Seine erste Meistererzählung. Die früheren kleineren Erzählungen sind noch ganz im impressionistischen Spiel gehalten. Und der Durchbruch zu seiner ganz eigenen Weise des Erzählens, die erfolgt tatsächlich in diesem Urteil. Die beginnt ganz idyllisch. Fast ein bisschen wie, naja, so populäre Erzählungen beginnen. An einem Sonntagvormittag im schönsten Frühjahr. Da denkt der Leser, jetzt muss was Wunderbares passieren. Nicht? Am Sonntagvormittag im schönsten Frühjahr schreibt der junge Geschäftsmann Georg Bendemann einen Brief an einen in Russland lebenden Freund. Ihm teilt er seine Verlobung mit einem Fräulein Frieda Brandenfeld mit. Frieda Brandenfeld mit. Dann sucht er nach Monaten wieder einmal seinen Vater in dessen dunklem Zimmer auf, um ihm seine Verlobung mitzuteilen. Jetzt zitiere ich ihn das. Ah, Georg, sagte der Vater und ging ihm gleich entgegen. Sein schwerer Schlafrock öffnete sich beim Gehen. Die Enden umflatterten ihn. Mein Vater ist immer noch ein Riese, dachte sich Georg. Eine typische Kafka-Geschichte mit stark freudianischem Kolorit, narratives Vorbild aller seiner späteren Erzählungen. Nur so kann geschrieben werden, notiert Kafka in sein Tagebuch. Und ein Jahrzehnt später wird er über diese Geschichte an seine Freundin Melena schreiben, Zitat, damals brach die Wunde zum ersten Mal auf in einer langen Nacht. Im November, Dezember 1912 entsteht dann seine wohl bekannteste und berühmteste Erzählung, die wirklich also auch in der literarischen Moderne Karriere gemacht hat, André Breton, zitiert sie in seiner Sammlung über den schwarzen Humor als ein Vorbild für die Surrealisten. Bereits ihr, also im, während jetzt also diese, der das Urteil ja beginnt mit einer Art Idylle an einem Sonntagvormittag im schönsten Frühjahr, beginnt die Meistererzählung von Kafka sofort mit einem Schock, der das Fassungsvermögen der Leser überwältigt. Als berühmter Satz, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer. Die nach dem Urteil Kafkas Ausnehmung mit ekelhafte Geschichte besteht aus drei Teilen. Der erste Teil zeigt den zum Riesenkäfer verwandelten Gregor. Der zweite erzählt von der Zeit, die er in seiner Familie verbringt. Der dritte Teil vom Sterben des zuletzt völlig ausgetrockneten und ganz flach gewordenen Gregor im Dunkel seines verwahrlosten Zimmers. Wenn Sie die Geschichte lesen, werden Sie bald bemerken, dass die Familie Samsa auch heute noch überall existiert. Denn die ganze Geschichte endet mit einem Frühlingsausflug von Herrn und Frau Samsa mit Tochter Kriede. Und den Eltern fällt auf, dass ihre Tochter, Zitat, in der letzten Zeit, als es mit Gregor zu Ende gegangen ist, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgeblüht war. Über Blicke verständen sie sich, naja, es sei ja jetzt wohl an der Zeit für sie einen braven Mann, heißt es zu suchen. Und jetzt lese ich den Schlusssatz vor, und es war ihnen wie eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziel ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Nur ganz kurzer Hinweis auf diesen unglaublichen Gegensatz. Auf der einen Seite der völlig ausgetrocknete, flach gewordene Gregor, wo die Bedienerin mit rohen Armen, einer Schaufel kommt und das Zeug muss weggeschafft werden. Und da hat der anderen Seite der Ausflug, ja. Endlich befreit. Zum ersten Mal scheint in dieser Erzählung auch die Sonne. Und dann, es war eine Bestätigung ihrer neuen Träume und guten Absichten, als am Ziel ihrer Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren jungen Körper dehnte. Im Mai 1913 erscheint Der Heizer, ein Fragment im Kurt Wolf Verlag. Der Kurt Wolf Verlag ist ein ganz berühmter Verlag in dieser Epoche. Er hat also eine Reihe rausgegeben, Der jüngste Tag, wo er die führenden Erzähler des deutschen Expressionismus veröffentlicht hat. Der Heizer ist das Anfangskapitel des Romanfragmentes Der Verschollene. Von Max Brod wurde er unter dem Titel Amerika herausgegeben. Und noch heute, wenn Sie etwa an die wunderschöne, habe ich mir ja auch gekauft, Süddeutsche Bibliothek denken diese Ausgaben aus der Süddeutschen Bibliothek, da ist auch doch der Roman Der Verschollene unter dem Titel von Max Brod Amerika herausgegeben worden. Kurz der Inhalt, weil ihn das Dienstmädchen, sprechender Name bei Kafka wie immer, Johanna Brummer, schon allein der Name, ne? Johanna Brummer, weil ihn das Dienstmädchen Johanna Brummer verführt und ein Kind von ihm bekommen hat, wird der 16-jährige Karl Rossmann von seinen Eltern nach Amerika geschickt. In diesem fremden Land erlebt er eine Reihe von Abenteuer. Ihre narrative Aufeinanderfolge nimmt aber die Richtung auf ein ständiges Absinken seiner sozialen Existenz ein. Und ein Höhepunkt dieses Romans in Karls vorletzten Asyl herrscht die unförmig dicke Sängerin Brunelda. Mit ihrem roten Mieder und ihren Wollstrümpfen erscheint sie wie eine groteske Metamorphose der übrigens schon aus der mittelalterlichen Literatur bekannten Frau Welt. Der Zauber dieser entgleisten Kirke ist dann ihr Opernbuch. Der Magie seiner Gläser entzieht sich Karl durch eine Flucht in das Theater in Oklahoma. Auf einer Eisenbahnfahrt ins Gebirge verliert sich seine Spur. Er bleibt ein Verschollener. Einen Teil seines Jahresurlaubes 1913 verbringt Kafka in Riva am Gardasee. Sehr schön, kann ich dir nur empfehlen, dahin zu fahren. Dort begegnet er der Schweizerin, rätselhaft, nie intrigiert, die Kafka-Literatur hat sich da zu Tode spekuliert, der Schweizerin G.W. Mit ihr, das heißt im Tagebuch, sie ein Kind und ich ganz und gar verwirrt, lernt er zum ersten Mal ein christliches Mädchen kennen. Und an diesen Aufenthalt in Riva erinnert eine berühmte Erzählung von ihm, die Erzählung vom Jäger Kraus. Ich mache Sie noch auf etwas aufmerksam, dass Sie sich dazu besorgen können. Das Kapitel Dr. K.'s Badereise nach Riva aus dem schönen Buch Schwindel, Gefühle von W.G. Sebald behandelt gerade diese wunderbare Erzählung vom Jäger Kraus auf eine sehr, sehr schöne Weise. Sie erinnern sich nochmal, was ich Ihnen vorgetragen habe. Stumpfes Haar, zerbrochene Nase, leeres Gesicht. Pfingsten 1914 kommt es zu der offiziellen Verlobung mit Felice Bauer in Berlin. Und über sie schreibt Kafka am 6. Juni 1914 sein Tagebuch. Aus Berlin zurück war gebunden wie ein Verbrecher. Also, Pfingsten 1914 kommt es zur Verlobung, am 6. Juni dieser Eintrag, am 6. Juni 1914, am 12. Juli 1914 folgt nach einer Aussprache im Berliner Hotel Askanischer Hof die Auflösung der Verlobung. Das Tagebuch spricht vom Gerichtshof im Hotel. Und aus diesem Bild, Gerichtshof im Hotel, entwickelt Kafka zunächst einmal den Prozess. Um die Zeit des 15. August wurden, das ist ganz wichtig, das Anfangs- und das Schlusskapitel geschrieben. Das Schlusskapitel, wo es heißt, am Vorabend seines 31. Geburtstages wird Josef K. von zwei Herren in Gehröcken, bleich und fett, mit scheinbar unverrückbaren Zylinderhüten umgebracht. Am Vorabend seines 31. Geburtstages. Am Vorabend seines 31. Geburtstages entschloss sich Kafka, nach Berlin zu fahren, um das Verlöbnis mit Felice Bauer zu lösen. Der Abbruch an der Arbeit des Romans lässt sich auf die Zeit um den 20. Januar 1915 datieren. Der Roman, wenn Sie den mal sehen wollen, dann müssen Sie nach Marbach fahren. Dort ist er hinterlegt in 16 Schreibheften. Und zwar nicht festgelegt sozusagen die Kapitelfolge, sondern nur gewisse Überschriften. Parallel zu dem Roman schreibt Kafka zugleich an der Erzählung in der Strafkolonie. Das ist wohl eine seiner schrecklichsten Erzählungen. Die Prozedur des eigentümlichen Hinrichtungsapparates ist ein archaisches Strafritual. Vor dem Reisenden wird es als, der das beobachtet, wird es als ein Theater der Grausamkeit aufgeführt. Ein Theater der Grausamkeit. Im Prozess antwortet auf die Frage Josef K.'s an die beiden Herren, an welchem Theater spielen sie? Eine groteske Pantomime zur Antwort. Und dann heißt es in diesem Kapitel, überschrieben Ende. Sie sind nicht darauf vorbereitet, gefragt zu werden, sagte sich K. und ging seinen Hut holen. Die zweite Verlobung mit Felice Bauer scheitert, als Kafka im August 1917 einen Blutsturz erlitt, der sich als das Symptom einer damals unheilbaren Tuberkulose erwies. Das Tagebuch spricht ganz auffallend von der Lungenwunde als dem Sinnbild einer geistigen Erkrankung. Nicht, also, nicht nur hat Kafka schon das Psychosomatische gesehen, sondern er hat die Krankheit spirituell ausgelegt. Er hat gesagt, die Lungenwunde ist Sinnbild einer geistigen Erkrankung. Und in der, einer seiner größten Erzählungen, in der Erzählung Ein Landarzt, wird diese Wunde in ihrer Tiefe und ihrer Färbung an der rechten Seite eines Jungen sichtbar, zu dem der Landarzt gerufen wurde. Aber, um eine berühmte Wunde zu nennen, die Wunde des Amphortas im Parsival, die wird ja durch den heiligen Speer des Parsival geheilt. Nur mal das als Nebennachkommen. Aber angesichts dieser Wunde ist der Arzt hilflos. Zitat, armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich habe deine große Wunde gesehen. An dieser Wunde an deiner Seite gehst du zugrunde. Aber nicht nur der Junge geht zugrunde, sondern auch der Arzt. Nackt dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischen Wagen, unirdischen Pferden, treibt er sich als ein unheilbar Kranker in einer Schneewüste herum. Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt, es ist niemals gut zu machen. Ende einer Traumgeschichte, an deren Beginn der Wagen des Arztes von zwei unheimlichen Pferden fortgerissen wird, Zitat, wie Holz in der Strömung. Anfang Januar 1918 fliegt Jan Kafka zu seiner Lieblingsschwester Ottla nach Zürau in Böhmen. Kafka hat ja drei Schwestern gehabt. Die Lieblingsschwester war die sehr emanzipierte, wir würden sagen, sie wäre heute eine Ökofrau gewesen, einen eigenen landwirtschaftlichen Betrieb gehabt hat. Das war die Lieblingsschwester Ottla, eine sehr emanzipierte, wunderbare Frau. Mit der saßen wir immer dann im Badezimmer zusammen und haben sie immer sich gegenseitig versucht, Trost zuzusprechen, wenn die Eltern oder der Vater da Grässliches angerichtet hat. Und zu dieser Schwester flieht also Kafka im Januar 1918 und unter der Losung, eine berühmte Losung, du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit. Du bist die Aufgabe, kein Schüler weit und breit, will er sich angesichts seiner Krankheit über die letzten Fragen klar werden. Seine erneute Kierkegaard-Lektüre, er hatte Kierkegaard schon 1913 gelesen, seine erneute Kierkegaard-Lektüre und vor allem die Geschichte vom Sündenfall aus dem Alten Testament variieren dann Aphorismen aus den berühmten Oktavheften. Es gibt also mehrere kleine Hefte, da hat Kafka mit Bleistift diese Sätze eingetragen. Es ist eine Riesenedition, jetzt über die, eine historisch-kritische Edition im Gange über diese Oktavhefte. Aber die finden die Oktavhefte in dem Band von Max Brodt herausgegeben, die schwarzen Bände, Hochzeitsvorbereitungen auf dem Lande. Da sind die Oktavhefte veröffentlicht. Mit irdisch beflecktem Auge dokumentieren sie, wie Hindert Emrich formuliert, die Situiertheit unseres Lebens. Und die Situiertheit unseres Lebens ist das Verunglücktsein in einem Tunnel, jetzt zitiere ich ihn Kafka, das Verunglücktsein in einem Tunnel, und zwar an einer Stelle, wo man das Licht des Anfangs nicht mehr sieht, das Licht des Endes aber nur so winzig, dass der Blick es immerfort suchen muss und immerfort verliert, wobei Anfang und Ende nicht einmal sicher sind. Ende 1918 fährt Kafka nach Schlesien. Dort lernt er Julie Woryzek, die Tochter eines jüdischen Gemeindedieners, kennen, der einen kleinen Modesalon betreibt. Als er sich mit ihr im Sommer 1919 verlobt, beschimpft ihn der Vater, er solle doch bitte ins Bordell gehen, anstatt eine Beliebige zu heiraten. Also diese Gruppe dieses Vaters, nicht? Man muss das mal wirklich lesen, wie das gemacht ist. Da sagte er, ich verstehe dich nicht. Sie hat, wie das die Jüdinnen wohl zu tun pflegen, irgendeine ausgesuchte Bluse angezogen und du Depp fällst darauf rein und willst sie gleich heiraten. Mein Gott, geh doch ins Bordell. Wenn du dich nicht traust, gehe ich mit dir mit. Wenn man einen solchen Vater hat, um Gottes Willen. Aus der Hochzeit aber mit Julie wird nichts. Anfang April 1920 fährt er zur Kur nach Meran. Dort kommt es zu einem brieflichen Kontakt mit der Tschechin Milena Jesenska Pollack. Die einzige Frau, ich behaupte das immer wieder, die wirklich Kafka verstanden hat. Großartige Frau. Ganz korrekt. Die einzige, die ihn wirklich von innen her verstanden hat. Aus diesem Kontakt entwickelt sich eine dramatische, leidenschaftliche Liebesbeziehung zu der in Wien unglücklich verheirateten Frau. Milena, wunderbare Sachen über ihn gesagt, also eigentlich die schönsten Sachen, die man sagen kann. Milena hat intuitiv das einmalige Genie in Kafka erkannt. Nur sie allein, wusste bereits in der Zeit ihres kurzen Zusammenseins das, wie sie an Max Brod schreibt, Frank bald sterben wird. Sie nannte ihn Frank. Frank bald sterben wird. Kafkas Briefe an Milena zählen zu der schönsten Liebesbriefliteratur des 20. Jahrhunderts. Und in diesen Briefen beichtet er ihr seine Angst, deren Würgegriff er nachts an seinem Hals und am Tage in seinen Knochen spürt. Und es ist genau diese Angst, die ihn von ihr wegtreibt, zurück in das Dunkel des Waldes. Die Beziehung zu Milena endet im Jahre 1921, aber wie sehr er sie geschätzt hat, sieht man daran, er übergibt ihr seine sämtlichen Tagebücher. Seine 15 große Hefte. Die soll sie erst nach seinem Tod Max Brod sein. Und im Februar 1922 beginnt er mit der Niederschrift seines letzten Romans, Das Schloss. Der Kampf, den der angebliche Landvermesser K. im Dorf führt, dreht sich nur und einzig um ein Ziel, in das von Dunkelheit und Stille umgebene Schloss zu kommen. Das fragmentarische Ende deutet K.'s Tod an. Die Herrenhofwirtin, ihre kostbare Abendkleider, ich lasse das hören, Abendkleider, Symbole ihrer Lebensmüdigkeit sind, die Herren ruft ihn bei seinem Weggang, als ihn nämlich der Fuhrmann Gersterker schon am Ärmel gepackt hat. Ahnen Sie ein bisschen was? Wer führt einen in den Hades, als ihn der Fuhrmann Gersterker schon beim Ärmel gepackt hat, ruft sie ihm zu, ich bekomme morgen ein neues Kleid, vielleicht lasse ich dich holen. Ich bekomme morgen ein neues Kleid, vielleicht lasse ich dich holen. In der ersten Juliwoche 1923 fährt Kafka zur Erholung nach Müritz an der Ostsee. Dort lernt er die 19-jährige Dora Diamant kennen. Loben est Omen, die 19-jährige Dora Diamant. Tochter eines südöstjüdischen Anhängers des chassidischen Rabbi von Gera aus Polen. Und mit diesem jungen Mädchen wagt er die Übersiedlung nach Berlin. Nach Berlin-Steglitz. Zu Brot sagt er, er sei den Dämonen entwischt. Wunderbare Stelle. Jetzt suchen sie mich, finden mich aber, wenigstens vorläufig, nicht. Auf seinen Befehl hin verbrennt Dora Manuskripte vor seinen Augen. Er will sich durch dieses Opferritual von den Gespenstern, wie er immer sagt, befreien. Sein sich stetig verschlechternder Gesundheitszustand erzwingt aber Mitte März 1924 die Rückkehr nach Prag. Und dort schreibt er seine letzte Erzählung, Josephine, die Sängerin oder das Volk der Mäuse. Sie ist der Schlussgesang des Künstlers Franz Kafka, sein Abschied von der Welt. Und ich trage Ihnen jetzt den letzten Satz vor. Josephine aber, erlöst von der irdischen Plage, wird fröhlich sich verlieren in der zahllosen Menge der Helden unseres Volkes und bald in gesteigerter Erlösung vergessen sein, wie alle ihre Brüder. Im April bringen Dora und der Medizinstudent Robert Klopstock den Todkranken in das Sanatorium Dr. Hoffmann in Kierling bei Klosterneuburg. Er bekommt dort ein Einzelzimmer. Am 18. Mai 1924 bittet er den Vater Doras brieflich um die Einwilligung in die Heirat mit seiner Tochter, obwohl er kein gläubiger Jude sei. Das ist richtig gespenstisch. Der Vater, der mit dem Brief zu einem Rabbi geht, der Rabbi wirft nur einen Blick auf diesen Brief und für ihn ein deutliches Nein erhält, verweigert die Einwilligung. Gespenstig wie das Leben die Literatur nachahmt. Also nicht die Literatur ahmt das Leben nach, sondern das Leben ahmt die Literatur nach. Im Schlossroman nämlich fragt K., der sich als Gehilfe des Landvermessers ausgibt, über eine telefonische Verbindung des Dorfes beim Schloss an, wann darf mein Herr ins Schloss kommen? Die Antwort, die aus dem Rauschen der altertümlichen Telefonmuschel an sein Ohr dringt, ist eindeutig. Sie lautet niemals. Kafka stirbt gegen Mittag des 3. Juni 1924. Den Gedanken, der Tod bedeutet Verwandlung in einen anderen Zustand, symbolisiert bei Kafka die Metapher des neuen Leides. In einer von ihm gestrichenen Passage aus einem Fragment im Umkreis des Prozessromans heißt es, Zitat, die Passage ist gestrichen. K. trug heute ein neues, langes, dunkles Kleid. Es war wohltuend warm und schwer. Er wusste, was mit ihm geschehen war, aber er war so glücklich darüber, dass er es sich noch gar nicht eingestehen wollte. Im Schlossroman ruft die Herrenhofwirtin, die morgen ein neues Kleid bekommt, wie wir bereits erwähnten, K. die vage Prophezeiung zu, vielleicht lasse ich dich holen. Dass sie mit ihren Kleidern auf etwas anderes abzielt, hatte K. ihr gegenüber zuvor geäußert. Und bei dieser Äußerung bekommt die Herrenhofwirtin einen Kälteschauer. Ist dieses andere, du zielst auf etwas anderes ab, ist dieses andere der Tod? Kafka gibt darauf keine Antwort. Der Roman bricht wenige Absätze nach dieser Episode ganz unvermutet mitten in einem Satz von Gersteggers alter Mutter ab, die K. ihre zitternde Hand reißt. Soweit, meine Damen und Herren, der kurze Überblick.